Ja, danke schön für die Einladung. Also wir haben uns auch total gefreut und das ist uns wirklich auch ein Herzensanliegen, dass wir immer mehr als Gemeinden zusammenwachsen, ne? Immer uns mehr gegenseitig kennenlernen. Und Roland hat mir für heute Abend die Aufgabe gegeben, ja, predige mal über Gebet, das ist ja schon ganz klar, eben Stuttgarter Gebetswochenende, aber es soll zeugnishaft sein. Okay, dachte ich so, klasse, ich spreche über meine intensivsten Gebetserfahrungen mit euch. Also ich werde mit euch sprechen über zwei Punkte, ne? Und zwar das erste ist vollmächtiges Gebet für Schlüssel. Und das zweite ist vollmächtiges Gebet für Toiletten. Ich meine, ich weiß nicht, wie eure Gebetserfahrungen aussehen, womit ihr euch am meisten im Gebet beschäftigt, ne? Aber in vielen Punkten dreht das sich bei mir um ganz solche existenziellen Dinge. Okay, ich weiß nicht, seid ihr hier so ehrlich zu sagen, ja, es stimmt, du hast recht, Markus. Nein, jetzt mal ernst. Ich wollte euch etwas hineinnehmen in mein Leben. Ich habe für einen Pastor eine etwas interessante Karriereplanung. Also ich bin jetzt 46 Jahre alt und bin seit 2 Jahren mit meiner Frau hier in Stuttgart. Wir arbeiten hier als Pastoren in der Heilsarmee. Aber, vor 20 Jahren haben meine Frau und ich schon mal als Pastoren gearbeitet. Wir hatten eine ganz lange Pause von 15 Jahren dazwischen. Damals, vor 20 Jahren, waren wir jung, wir haben eine Gemeinde übernommen. Und wie das so ist, da guckt man nicht genau hin, ob das alles so passt. Irgendwann merkt man, boah, du läufst vor Wände in deine Gemeinde, das passt alles nicht. Und du denkst vielleicht, naja, ich komme jetzt hier hin und wenn ich komme, muss die Erweckung in der Gemeinde ausbrechen. Jedenfalls eine ziemlich doofe Situation und man läuft vor Wände und denkt sich irgendwann, es geht nicht mehr. Du bist ausgebrannt. Jetzt ist Schluss. Und ja, wir haben dann sozusagen das Handtuch geschmissen und gesagt, komm, wir hören auf. Den Beruf als Pastor, nee, klar, wir wussten ganz genau, Gott hat uns berufen zu diesem Dienst, für diesen Auftrag und
ich unterbreche dich gerne.
Kein Problem. Wie gesagt, wir hatten eine ganz klare Berufung, wir wussten, wir sollten das machen und trotzdem merkst du, du läufst vor eine Wand und es geht nicht mehr. Und du machst einfach wirklich auch als Pastor schlimme Erfahrungen. Ne? Also wir als Heilsarmee ziehen ja öfters durch die Gastwirtschaften, wir singen für die Leute christliche Lieder und verteilen da Traktate an die Leute. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, ah, die Kirche ist so schlimm, da weißt du gar nicht. Dann lächle ich immer und denke ich, na, wenn du wüsstest, ich weiß viel besser, wie schlimm Kirche sein kann und Gemeinde sein kann, ne? Aber jedenfalls, Gott ist gnädig, okay, wir haben aufgehört, als Pastor zu arbeiten. Ich habe mir eine neue Arbeitsstelle gesucht, als Papiermacher, also ich bin gelernter Papiermacher. Gibt es hier Papiermacher? Das ist ein Beruf, Ding. Ohne uns, geht morgen auf Toilette und denkt an mich. Jedenfalls, Gott hat es gut richtig. Ich sag mal, ich habe einen tollen Job gefunden, einen tollen Ort, wo wir wohnen konnten, mit netten Nachbarn, nette Kollegen und auch, man mag es gar nicht denken, eine tolle Gemeinde, wo wir innerlich wieder heil werden konnten. Das war wirklich eine total tolle Zeit, diese 15 Jahre, innerlich heil zu werden, zu merken, ja, selber zu reflektieren, was hast du eigentlich für Fehler gemacht? Und dann gab es einen ganz interessanten Moment. Nach knapp, ja, vor 10 Jahren hat Gott Birgit und mir ganz neu gezeigt, jeden für uns einzeln, also vollkommen unabhängig voneinander, ich möchte wieder, dass ihr als Pastoren arbeitet. Und soll ich fast sagen, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Und das war auch für die intensivsten Gebetserfahrungen, die ich bislang gemacht habe. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, ich musste auf der Autobahn fahren, immer 20 Kilometer hin zur Arbeit und 20 Kilometer zurück. Ich komme aus Ostwestfalen, da gibt es keine Staus. Ich habe Gott angeschrien und gesagt, Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Lass mich mit diesem Mist in Ruhe. Nie wieder. Jeden Weg zur Arbeit, Gott angeschrien, wirklich gesagt, alle Aggressionen, allen Zorn, der in mir war, rausgeschrien, gesagt, boah, kann nicht sein, will ich nicht. Und Jeremia, der Prophet, sagt das sehr schön über seine Berufung. Er sagt, Gott, du hast mich vergewaltigt. Ich will das nicht. Und genauso ging es mir auch. Ich habe gesagt, Gott, nein, es geht nicht. Wirklich, boah. Und das Interessante ist, je mehr ich mit Gott geschimpft habe, ihn beschimpft habe, desto näher habe ich mich Gott gefühlt. Je mehr ich mit ihm gezankt habe, gerauft habe, desto näher habe ich mich Gott gefühlt. Und das Interessante ist, jetzt bin ich hier. Okay, ja, dieses Ringen mit Gott hat dazu geführt, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Und jetzt sind wir hier. Aber wie ist das? Mit Gott über alles reden, das ist ja ein spannendes Thema. Geht das nur in solchen extremen Situationen, wie ich sie erlebt habe? Ich hoffe nie für jemanden von unter euch, dass er sowas erleben muss. Aber gilt das nur für Extremsituationen? Oder kann man mit Gott jederzeit über alles, wirklich alles reden? Als ich mit meiner Frau über dieses Thema Predigt gesprochen habe, guckte sie mich ganz entrüstet an und sagte, wieso, du kannst doch mit mir über alles reden. Aber dann fing sie an nachzudenken, grinste und sagte, nee, lass mal lieber. Aber mit Gott über alles reden? Ja klar, der kennt mein Herz, der weiß, was mit los ist. Aber mein Frust, meine Aggression ihm gegenüber rausbrüllen. Wie ist das? Geht das? Ich finde das toll. Ihr habt eine total super Lobpreisband. Ey, ihr seid gesegnet. Wir haben sowas nicht. Noch nicht. Okay. Das finde ich total toll. Seid gesegnet für euren Dienst. Seid dankbar für sie. Und das ist doch total toll. Wir haben in unseren Gottesdiensten eine Lobpreiskultur, die sich immer mehr entwickelt. Das ist wunderschön, das finde ich total klasse, dass wir immer mehr verstehen, dass Musik und Anbetung uns vor den Thron Gottes führt. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wo sind so Lieder wie Herr, ich hasse dich und ich will nicht an dich glauben? Oder Lieder wie Vater, ich werde gemobbt, kümmere dich darum. Also mein Lieblingslied wäre ja Gott, warum schaffe ich es nicht, mein Leben in den Griff zu bekommen und endlich abzunehmen? Also Lieder so ganz ehrlich, so aus tiefstem Herzen. Ne? Ah, ich sehe schon, bei einigen geht vielleicht so das fromme Taschenmesser auf und denkt sich, ah, das kann er, das, solche Lieder darf man nicht singen. Aber seien wir mal ehrlich, wie viel Platz hat in unseren Gemeinden Ärger und Frust und den vor Gott auszubreiten? So eine Erfahrung, die ich vor kurzem in der Bibelstunde gemacht habe, ich meine, ist mir peinlich, ich meine, da war eine Frau, die sagte, ah, oh, ich bin so mit Schuldgefühlen, ne? So als Pastor, ich meine, ah, oh, Schuldgefühle, nein, darfst du nicht haben, Jesus hat alles vergeben, ne? Schluss aus. Ja, wie schnell sind wir dabei, wenn Leute mal ehrlich werden, sagen, du, ich habe Schuldgefühle. Dabei gleich eine fromme Soße darüber zu kippen. Und vielleicht braucht er das mal, seinen Frust rauszulassen. Oder wie ist das, wenn ein Pastor sagt, mir geht's schlecht und mich kotzt das alles an? Denkt man sich, oh, Pastor ist kaputt, müssen wir austauschen, neuen kaufen. Ich möchte euch mit ein paar biblischen Tatsachen bekannt machen. Ich habe schon gehört, ihr habt eine Serie über die Psalmen gehabt, also wisst ihr das eigentlich alles schon, kann ich jetzt eigentlich Schluss machen. Aber zur Kultur des Lobens und des Dankens gehört auch eine Kultur des Ärgerns, des Klagens und des Zorns. Wenn wir uns die Psalmen anschauen, da haben wir dort 150 Lieder. Und diese 150 Lieder spiegeln die ganze Bandbreite des gottesdienstlichen Lebens in Israel wider. Was meint ihr? In wie viel Prozent dieser Psalmen ein Einzelner seinen Frust gegenüber Gott rauskotzt? Das denkt ihr, wie viel Prozent? 80? Oh. 60? Nee. Die haben wir auch noch mit was anderem beschäftigt. Nein. Also es gibt insgesamt, also es gibt ja so verschiedene Formen von Psalmen, ne? Und dazu gehören auch die Klagepsalmen des Einzelnen. Und bei den Klagepsalmen des Einzelnen, also wo ein Einzelner spricht, das sind 30%, das heißt knapp 50 Psalmen gehören zu dieser Gruppe, wo ein Einzelner seinen ganzen Frust gegenüber Gott rauslässt. Dazu kommen noch mehr Psalmen, die Klagepsalmen sind, wo das ganze Volk vor Gott steht und sagt, ey, Gott, rette uns, hilf uns. Wahnsinn, nicht? Also ich meine, wir können als Christen gut rumjammern, rumbruddeln und rummeckern, aber Gott klagen? Einfach ein paar Beispiele. Ganz bekannte Verse. Psalm 22. Das Interessante ist, Roland hat vorhin auch Psalm 22 zitiert. Du hast gesagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und das Interessante ist, ganz wichtiger Vers für Lobpreis. Und wisst ihr, was davor steht? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus betet diesen Psalm am Kreuz. Und ihr merkt, dieses Gefühl, von Gott verlassen zu sein, das war nicht etwas Einmaliges. Das gehörte in die Mitte des Glaubens, das gehörte einfach dazu. Ich fühle mich Gott nah, aber ich fühle auch die ganze Ferne Gottes. Und da heißt es, Vers 2, Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich überhaupt keine Ruhe. Und dann kommt es, Cut, aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Und das gehört in dem Klagepsalm zusammen. Diese tiefe Verzweiflung und dieser totale Frust. Gott, ich erlebe dich nicht. Du bist nicht da. Du bist nicht Existenz. Also ich meine, merkt ihr vielleicht, wie schizophren das ist, ne? Da betet einer zu Gott und sagt, Gott, du bist nicht da. Ihr merkt, wie ist das verrückt, ne? Wenn Gott nicht da ist, dann hilft dir auch kein Beten, ne? Aber trotzdem, der Beter sagt, hey, Gott, wo bist du? Verzweiflung und Hoffnung gehören in den Klagepsalmen zusammen. Noch ein Beispiel gefällig? Habt ihr schon mal Mobbing erlebt? Habt ihr schon mal erlebt, wie das ist, wenn Leute auf euch zeigen und sagen, hey, guck mal den an, wie der rumläuft. Ne? Also ich sag mal, Mobbing ist ein generelles Thema für uns Leute von der Heilsarmee. Ne? Also wenn wir durch die Straßen laufen, irgendjemand zeigt immer mit dem Finger auf uns. Ne? Aber ist das ein Thema für euch im Gottesdienst, in den Hauskreisen? Im alten Israel hat man dieses Thema ganz häufig in dem Psalm thematisiert. Zum Beispiel Psalm 38, Vers 20 und 21. Aber meine Feinde leben und sind mächtig, die mich ohne Grund hassen. Derer sind viele, die mir Gutes mit Bösen vergelten, feind mich an, weil ich mich an das Gute halte. Vielleicht gibt es jemanden, der jetzt sagt, naja, okay, das ist jetzt alles Altes Testament. Damals brauchten die Leute das, ne? Wir sind jetzt ja Gemeinde des Neuen Testaments. Wir haben nichts mehr zu klagen. Wir haben nichts mehr zu jammern. Wir schwingen uns jeden Morgen fröhlich aus dem Bett und gehen von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Weg, den uns als neutestamentliche Christen beschieden ist, ne? Dabei vergessen wir bloß eine ganz kleine Sache. Wisst ihr, kennt ihr die Bibel, aus dem die Gemeinde damals zur Zeit der ersten Christen gelesen hat? Kennt ihr diese Bibel? Ich meine, also wir kennen die jetzt unter dem Namen Altes Testament. Das war die Bibel der ersten Christen. Und was haben die in ihrem Gottesdienst für Lieder gesungen? Was war ihr Gesangbuch? Die Psalmen mit ihren Klageliedern. Also für die ersten Christen gehörten auch diese Klagelieder ganz normal zu ihrem christlichen Gottesdienst dazu. Und selbst Paulus ermahnt die Christen in Kolossee zu folgenden: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und das ist ja die Pointe bei den Klageliedern, die wir anstimmen sollen. Es geht ja nicht um so ein Rumgemaule, so ein typisches schwäbisches Rumgebruddel, oh, ist alles schlecht und ganz, ganz furchtbar. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass ich ehrlich werde vor Gott. Dass ich ehrlich werde und ihm sage, was wirklich mit mir los ist. Dass ich einen Ort habe, wo ich wirklich über meine Gefühle sprechen kann. Dass es einen Ort gibt, wo ich über meine Aggressionen sprechen kann. Dass es einen Ort gibt, wo ich wirklich über meine Sexualität reden kann. Über all das, was mich beschäftigt im tiefsten Inneren. Das sind diese Klagelieder. Dass ich das ausbreite vor Gott. Und wir sehen das hier in diesen Klageliedern im Psalmen. Es gibt keine höhere Form von Dankbarkeit, als Gott zu klagen. Weil ich damit sage, Gott, ich komme damit nicht zu Rande. Ich komme mit diesen ganzen Dingen, die in mir sind, mit diesen ganzen Gefühlen, komme ich überhaupt nicht mehr klar. Und es gibt nur einen Ausweg, einen einzigen Ausweg, nämlich den, dass ich jetzt zu dir komme, zu dir. Du bist die Quelle des Lebens. Und vor dir breite ich das aus. Und wisst ihr, was mich fasziniert und was ich selber erlebt habe? Gott hat damit überhaupt kein Problem. Wenn ich meine Freunde so beschimpfen würde, wie ich Gott beschimpft habe in Gebeten, hätte ich keine Freunde mehr. Wenn ich so mit meiner Frau reden würde, wie ich mit Gott geredet habe, dann wäre ich schon längst geschieden. Aber Gott hält das aus. Gott hält das aus. Er macht ja nicht seine Ohren zu, er macht sie erst richtig auf. Dann sagt er, ah, endlich sind wir da, wo ich dich gerne haben möchte, nämlich, dass du mir ehrlich wirst. Und das will Gott. Gott zu klagen ist die höchste Form von Dankbarkeit überhaupt. Von ihm erwarte ich jetzt, dass er meine Situation ändert. Ich lege dir das jetzt alles hin, Gott. Du siehst das alles, was jetzt mein Herz beschäftigt. Und dann kümmere dich darum. Das ist jetzt dein Job. Ich kann nicht mehr. Und ein kleiner Hinweis. Wenn du sagst, boah, beten habe ich immer so ein Problem mit. Ne? So lang und so schwierig und vergesse ich meistens. Ich kriege das so meistens nicht auf die Reihe. dann ist die einfachste Form, anfangen zu beten, zu klagen. Amen.